Herzlich willkommen zu Mörtel und Moneten, deinem Immobilienpodcast für Immobilienexperten und die, die es werden wollen. Es ist jede Menge los am Immobilienmarkt. Wir schauen genauer hin und vor allen Dingen bewahren wir dich vor teuren Fehlern, denn wir schauen auch rein in das Immobilienrecht und teilen mit dir die Tops und Flops beim Kauf oder Verkauf der Immobilien. Legen wir direkt los. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei Mörtel und Moneten. Eine neue Folge, eine neue Woche, ein neues Glück. Unser heutiges Thema: Räumungsklage. Ach, da geht dem Anwalt das Herz auf. Erzähl, warum.
Ja, aber nur, wenn ich sie selber schreiben darf, ne? Weil es kommen ja einige auf die Idee, so eine Räumungsklage selber zu machen, aber dazu später mehr. Was ist die Räumungsklage eigentlich, ne? Räumungsverfahren, Räumungsprozess. Ja, es ist ja so, ich habe immer wieder entsetzte Vermieter, die mir sagen, ja, das ist ja komisch, ich habe ja meine Mieter gekündigt und der reagiert gar nicht und der geht auch nicht aus der Wohnung raus. Mensch, ich gehe da jetzt einfach rein in die Wohnung. Und dann sage ich, ja, das kannst du machen. Und dann kriegst du eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und eine einstweilige, damit du den Schlüssel wieder rausgibst und das war's dann halt, ne? Kostet Geld, ist unnötig. Und dann gucken die mich groß an, sagen, ja, wie kriege ich denn da jetzt raus? Ne? Und dann kommt halt dann die Antwort, das geht halt nur mit einer Räumungsklage. Ne? Also ich brauche einen, ja, das klingt jetzt wieder formal juristisch verschwurbelt, aber so ist es halt, einen Titel ist gleich ein Urteil, in dem drin steht, der Mieter muss aus der Wohnung raus. Ne? Und dieses Urteil, das muss ich halt vor Gericht erstreiten. Und ja, auch da hat der Mieter das Recht, sich zu verteidigen. Ne? Also das ist so die Grundlage. Ne? Räumungsklage ist Durchsetzung einer Kündigung und ich will den Mieter halt raushaben aus meiner Wohnung. Ne?
Jetzt, wenn du sagst, dass dann da noch ein Gericht im Spiel ist bei einer Klage und der Mieter kann sich verteidigen, gibt's denn da jetzt spezielle Gründe, die man anführen könnte, müsste, sollte? Weil, ich meine, ich muss ja einen Grund haben als Vermieter. Die sind wahrscheinlich vielfältig, aber was ist da so gängig und wo kannst du vielleicht auch sagen, mit der Idee, dass damit muss man nicht vor Gericht gehen. Hast du bestimmt auch schon gehabt.
Genau, also da kommt es halt im Wesentlichen auf die Wirksamkeit der Kündigung an. Mhm. Und in einem unserer Podcasts erzählen wir ja auch so ein bisschen über die Tücken der einzelnen Kündigungsgründe. Und jetzt machen wir mal wieder das Beispiel, das ist eigentlich der Klassiker, ja. Wir haben eine Eigenbedarfskündigung und die muss ich ja zunächst schon mal gut begründen. Ja, das heißt, in so einem gerichtlichen Verfahren wird dann erstmal die Kündigung auf Herz und Nieren überprüft. Das bedeutet zunächst, ist sie formal in Ordnung, ne? Ist sie richtig unterschrieben, war die richtige Vollmacht dran, haben alle notwendigen Parteien, also ich habe Beispiel, ich habe drei Vermieter, ne, in der Erbengemeinschaft, haben alle drei Vermieter die Kündigung unterzeichnet, das sind so formale Geschichten, ne? Oder natürlich die Frage, besteht denn der Eigenbedarf eigentlich auch, ne? Genau. Und da kann der Mieter natürlich das schon in Zweifel ziehen, ne? Dass er sagt so, der Vermieter sagt, die 17-jährige Tochter, die möchte gern in 650 Quadratmeter Anwesen alleine, ne? Da wird's dann halt schon knapp langsam mit der Begründung, aber sowas wird dann halt vor Gericht möglicherweise auch unter Zeugenbeweis wird es dann eben überprüft. Ne? Also der Mieter hat übrigens auch noch ganz lustige Einwendungsmöglichkeiten vor Gericht. Ne? Krankheit, Tod, Verderben, ne? Das ist immer schwierig. Das wäre so eine unzumutbare Härte. Ne? Ist der Mieter zum Beispiel, und das ist kein großer Spaß, natürlich weder für den Mieter noch für den Vermieter, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben so ein 90-jähriges Pärchen, die seit 40 Jahren in dieser Wohnung lebt. Und da hat der BGH so ein bisschen signalisiert, also ich glaube, man kann das aus dem Urteil schon rauslesen, dass man sagt, naja, also in so einem Fall ist das Erstgericht, also es ist dann Wohnraummietsachen immer das Amtsgericht, nahezu verpflichtet, einen Gutachter einzuschalten, einen Sachverständigen, der erstmal guckt, kann man denn die alten Leute überhaupt umsetzen, ohne dass das Gesundheitsprobleme gibt. Ne? Und da kann ich gleich dazu sagen, das kann dann ewig dauern. Ne? Also ewig bedeutet jetzt, das Gutachten locker ein Vierteljahr, Halbjahr. Das heißt, wir sind mitten im Verfahren. Insgesamt dauert dann halt so eine Räumungsklage in erster Instanz locker mal ein Jahr, anderthalb.
Spontane Frage dazu. Kann man die umsetzen, ohne dass es Gesundheits-
gefährdend ist. Was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Also die Zuhörer wissen jetzt vielleicht nicht, geht es da um die Psyche, geht es darum, ob die das körperlich mitmachen können? Was genau spielt da eine Rolle? Hast du dazu eine kurze Info?
Ja, also in diesem bei dieser unzumutbaren Härte, da geht es um all das. Also es geht um psychische Erkrankungen, es geht um Gebrechlichkeiten, ja. Und gerade diese psychischen Geschichten, die sind übrigens noch nachgelagert, also da kommen wir vielleicht irgendwann dazu, wir sind dann im Vollstreckungsverfahren, das heißt, ich habe erstmal ein Urteil, ne, wo drin steht, die Mieter müssen raus und danach, kurz bevor ich den Gerichtsvollzieher losschicke, um die Wohnung freizuräumen, haben die Mieter noch immer die Möglichkeit, einen sogenannten Vollstreckungsschutz zu beantragen. Und da hat sich so, oder kristallisiert sich heraus, das Gesetz geht davon auch aus, das können halt nur noch krasse Ausnahmesituationen sein und das ist dann meistens eine Suizidgefährdung. Ja, also der Mieter sagt, wenn ich hier rausgehe, bringe ich mich um. Ne, so. Und wenn das nicht nur gesagt wird, sondern wenn ich dazu noch ein gescheites Attest vorlege, dann habe ich als Vermieter richtig Freude, weil dann bleibt der erstmal drin.
Ja, krasse Nummer. Da können wir nur hoffen, dass das sehr selten vorkommt und dass wir hier nicht irgendwie die eine oder die andere Seite auf dumme Ideen bringen. Aber so ist es nun mal. Weiter im Text. Ich würde sagen, die Info war jetzt doch sehr wichtig, um da wirklich auch mal wirklich von beiden Seiten mal wieder drauf zu gucken, ne? Welche Möglichkeiten gibt's und dass halt eben das Thema Kündigung, Räumungsklage nicht so einfach ist, wie sich das der ein oder andere vorstellt.
Nee, also das ist halt nochmal der Grundsatz ist, ich sag's ungern, weil dadurch meine Urlaubskasse jetzt ein bisschen kleiner wird wahrscheinlich, aber es kann halt, also die Räumungsklage kann grundsätzlich jeder machen, ne? Also jeder Private und braucht gar keinen Anwalt, denn vom Amtsgericht haben wir in diesen Verfahren keinen Anwaltszwang. Und klar, wir hatten schon viele Situationen, wo dann der Vermieter, meistens Lehrer, glaub, ja. Entschuldigung an alle Lehrer, aber das ist immer spezielles
Publikum. Meist Menschen, die Google sehr gut bedienen können, theoretisch.
Ja.
Sind ja nicht nur Lehrer.
Ja, und die Lehrer kommen dann mit einlaminierten Klageanträgen, ne? Das ist ganz klar. Nee, jetzt gehen wir mal weg von den Lehrern, wir Juristen sind ja nicht besser. Aber, ja genau, die dann zum Amtsgericht rennen und dann kann man beim Rechtspfleger, kann man seinen Antrag stellen, ne? Und dann kann man sagen, so, ich habe gekündigt, Mieter hockt noch drin. Das ist halt ein bisschen kurz gesprungen. Also in so einem Verfahren, da gibt es eben Dinge, wo es Sinn macht, dass ein Fachjurist ein paar Jahre studiert hat, Referendariat gemacht hat und dann die Fachanwaltsausbildung. Und was soll ich sagen, es wäre schon besser, wenn man mal sich einen Kollegen nimmt, der Ahnung davon hat, weil in so einem Verfahren unheimlich viele Situationen auftreten können, auf die man mit Erfahrung einfach locker und richtig reagieren kann.
Ne? Ja, du hast es ja schon angerissen, genau. Aber vielleicht wollen wir da nochmal weiter drauf eingehen, also was die Gründe sind dafür. Wann kann man denn so eine Räumungsklage, also wie ist da der Ablauf?
Das ist eine übrigens überraschend gute Frage.
Selbst von mir an dieser Stelle. Selbst von mir.
Ja, weil, also,
das kostet dich was, mein Freund.
Da gibt's auch verschiedene Möglichkeiten. Der Grundsatz ist, ich kündige und die Kündigungsfrist läuft ab und ich merke halt, der hockt noch drin. Na, so. Und dann kann ich nach Ablauf der Kündigungsfrist meine Räumungsklage erheben. Was aber auch geht, ist, ich mache zum Beispiel eine Kündigung und habe eine Kündigungsfrist von 9 Monaten und der Mieter steht sofort auf der Matte und sagt irgendwie so, die kannst du wegschmeißen, die Kündigung, ich ziehe eh nicht aus. Dann kann ich zum Beispiel auch schon jetzt kündigen. Also man sagt, wenn der endgültig ablehnt auszuziehen, dann muss ich den Ablauf der Kündigungsfrist nicht abwarten. Klar, kann ich ihm dann erst zum Ablauf der Kündigungsfrist heraussetzen. Das ist klar, aber ich kann jetzt schon Klage erheben, was natürlich einen zeitlichen Vorsprung bringt. Ne? Also machen wir das Beispiel. 9 Monate müssen ablaufen, der Mieter reagiert nicht. Ne? Ich hock da, weiß nicht, was passiert, aber ist nicht raus. Kann ich dann erst Räumungsklage erheben, dann habe ich 9 Monate verloren. Ja, und im anderen Fall, wenn er halt gleich auf der Matte steht und sagt, ich ziehe nicht aus, dann habe ich die 9 Monate im Prinzip im Verfahren gewonnen. Ne? Weil ich gleich klagen kann.
Wie muss er das denn formulieren? Da brauche ich wieder einen Zeugen dabei.
Das ist genau. Also alle Tricks und Knips und so möchte man ja hier nicht verraten, sonst wäre man ein bisschen überflüssig, aber also.
Das wage ich jetzt echt mal zu bezweifeln, weil wir haben tatsächlich ja auch selbst in unserem engen Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder so lustige Ideen, wie die Leute denken, ja, ich kann jetzt dem kündigen oder der hat mir gekündigt und dann kommen dann da wirklich, also teilweise auch Bauernweisheiten ans Tageslicht, wo wir dann tatsächlich beide kopfschüttelnd da sitzen und sagen, nee, das ist so nicht. Und die Leute immer wieder sagen, ja doch, weil der und der hat es ja gesagt. Und dann sitzt der Fachanwalt gegenüber und ist da sehr erstaunt immer wieder über solche Aussagen. Also deshalb an der Stelle der Appell, ihr könnt es ja mal selbst probieren, wenn da aber irgendwie einer nicht wirklich drauf reagiert, spätestens an der Stelle würde ich mir dann doch einen Anwalt zu Rate ziehen.
Ja, so. Also ich stelle mich in solchen Situationen, wo du sagst, irgendwie die Leute haben irgendwelche Weisheiten oder behaupten irgendetwas, da stelle ich mich ja gerne einfach dumm. Meintest, du weißt, kann ich gut, aber in dem Fall noch viel besser, einfach mal zu fragen, wo steht's eigentlich? Ne? Und wenn mir einer zeigen kann, wo das steht, ja, und zwar im Gesetzestext, ist die Welt völlig in Ordnung. Und ich lerne auch jeden Tag tatsächlich weiter. Aber es stimmt halt meistens einfach nicht, ne, was da so erzählt wird. Aber jetzt mal unabhängig davon, im Räumungsverfahren, also darf man auch nicht vergessen, die Zeitschiene, das ist immer ganz wichtig. Ne? Also ich habe viele Verfahren gehabt tatsächlich, bei denen Vermieter zum Beispiel in diese Wohnung, die gekündigt werden soll, auch wirklich wegen Eigenbedarf rein müssen, ja. Und die haben dann mal lustigerweise ihre eigene Wohnung, weil die zur Miete gewohnt haben, mal gekündigt mit 3 Monaten und haben dann mir gesagt, ja gut, aber das ist ja kein Problem, weil das andere Mietverhältnis ja auch in 3 Monaten aufhört. Und als ich denen dann gesagt habe, ja, aber wenn die dann noch drin bleiben und wir führen 2 Jahre ein Räumungsverfahren in erster Instanz und der Berufungsinstanz, was macht ihr denn dann? Ihr habt euch gerade im Prinzip obdachlos gemacht, ja, weil ihr müsst raus, ne? Ihr habt selber gekündigt und kommt in das andere nicht rein. Und das kann natürlich zu Situationen führen, die auch finanziell bis an die Belastungsgrenze geht. Also wenn man sich überlegt, jemand hat eine Wohnung finanziert, ja, und jetzt zahlt er sozusagen die Finanzierungskosten und parallel muss er noch über 2 Jahre zusätzlich eine Miete zahlen, weil er nicht in seine eigene Wohnung reinkommt, dann ist das natürlich bei der Finanzierung ein hartes Brot. Ne? Also deswegen, da muss man wirklich von Anfang an, denke ich, gut begleitet sein. Und ich sage immer, zuerst Räumungsklage beziehungsweise erst die Zusage, die feste Zusage, ich ziehe dann aus oder man merkt schon, dass jemand aussieht und dann kündige ich erst meine eigene Wohnung, weil das kann richtig blöd
werden. Also im Zweifel wirklich lieber nochmal in der eigenen Wohnung drinnen bleiben und da auf Nummer sicher gehen, doppelt und dreifach sicher, bevor man da, du hast es schon gesagt, ne, in die Doppelfinanzierung geht. Und in der jetzigen Zeit kann ich auch sagen, aus vielen Leidensberichten, es ist nicht einfach und die Banken verstehen momentan auch keinen Spaß, wenn jemand seine Kredite nicht bedienen kann. Also bitte seid vorsichtig, wendet euch im Zweifel an den Anwalt.
Also vielleicht noch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, die Kosten der Räumungsklage. Ne? Ja. Also ich sage ja immer wieder, wer vermietet, ohne eine Rechtsschutzversicherung zu haben, ist selber schuld. Ne? Also eine Räumungsklage, jetzt machen wir mal ein Beispiel, machen wir mal eine Wohnung, Kaltmiete 500 Euro. Und da errechnet sich der Streitwert, aus dem sich die Gerichtskosten und die Anwaltskosten dann berechnen, nach der Jahreskaltmiete. Das heißt, wir haben eine Basis von 6.000 Euro, aus denen errechnen sich die Gebühren. Bedeutet jetzt mal so roundabout alleine für das Verfahren in erster Instanz. Gerichtskosten und Anwaltskosten würde ich jetzt mal sagen, so zwischen 1.700 und 2.000 Euro. So, das ist aber jetzt nur die Klage. Und jetzt wird es interessant. Jetzt habe ich dieses Urteil am Schluss in der Hand, ja, und der Mieter geht immer noch nicht raus. Ne? Also, und dann gehe ich zum Mieter und sage, ja, hier, Urteil, du musst raus. Und er sagt, ja, du musst mich raustragen. Und wer trägt ihn raus? Das trägt ihn der GV raus. Und das ist nichts Schmutziges, der GV, sondern das ist der Gerichtsvollzieher. Und der Gerichtsvollzieher, der schreibt dann uns Anwälte an und sagt so, meine Damen und Herren, es gibt jetzt, ich nenne das immer das Rundum-Sorglos-Paket, nämlich ich beauftrage ein Transportunternehmen, ein Umzugsunternehmen, und der räumt euch die Bude komplett frei. Also ich hole den Mieter da raus, ne, tausche auch das Schloss aus und dieses Umzugsunternehmen räumt dir die Bude leer. So, das ist super. Dann hast du eine komplett leere Bude und kannst die gleich weiter nutzen. Und dann sagt der Gerichtsvollzieher so, und für den Spaß hätte ich gern 4.500 Euro. Ne, und schon schwuppdiwupp sind wir bei Gesamtkosten. Und das ist jetzt wirklich nochmal, das ist der kleine Streitwert. Ich bin von kleiner Kaltmiete ausgegangen. Da bist du rucki zucki 7.000, 8.000 Euro los.
Okay.
Und das übernimmt alles die Rechtsschutzversicherung. Ja, also das sollte man sich vielleicht überlegen, weil das wird ganz schön schnell knackig teuer.
Also langsam überlege ich mir, ob ich nicht nebenbei noch Versicherungsmakler werden möchte. Aber das ist ein anderes Thema.
Da mache ich aber nicht nur einen Podcast.
Du bist ja schon mittendrin. Ja. Nein, Spaß. Was macht den Fachanwalt dann so speziell an dieser Stelle? Er setzt halt einfach nochmal eins in einem Fachgebiet obendrauf. Und an der Stelle wird, glaube ich, jedem Zuhörer oder Zuschauer klar sein, dass da vielleicht nochmal so ein Minimü mehr an Fachwissen da ist. Also da ist einiges an Fachwissen mehr da, will ich damit sagen. Insofern ist jeder Fachanwalt in seinem Spezialgebiet vorzuziehen. Also an der Stelle kann man ja auch ganz klar sagen, wer zu Markus geht, der hat eine Immobilie oder will eine kaufen oder eine verkaufen, ist Investor und so weiter. Wer jetzt nicht zu Markus kommt, ist wahrscheinlich derjenige, der sich klassisch scheiden lassen möchte oder ein Problem im Verkehrsrecht hat.
Verkehrsrecht. Ich habe aber noch eins ganz kurz, habe ich eins zum Fachanwalt. Also das ist nämlich nicht nur die theoretische Ausbildung. Also für uns Anwälte finde ich es unheimlich wichtig, dass wir in der Praxis was taugen. Es hilft mir keiner, der irgendwie mir eine Doktorarbeit schreibt, aber vor Gericht nicht auftreten kann. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied bei diesem beim Fachanwalt. Wir brauchen halt, dass wir überhaupt zur Prüfung des Fachanwalts zugelassen werden. In diesem entsprechenden Spezialgebiet schon über 120, 130 praktische Fälle, die wir nachweisen müssen. Erst dann kann ich sozusagen mich überhaupt zur Prüfung zulassen, ja, für die Fachanwaltsprüfung. Und dieser praktische Punkt, das ist für mich halt besonders herauszuheben, ja.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist mit allen anderen Jobs ja genauso, ne? Also es bringt immer, es ist alles schön und gut, du kannst studieren, so viel du willst, du musst die PS auf die Straße bringen. Ansonsten bringt dir auch ein Fachanwaltstitel nichts, da hast du völlig recht. Aber wir haben das jetzt nochmal kurz angerissen, warum Fachanwalt vielleicht für das jeweilige Spezialfach angeraten wäre. Danke.
Na gern.
Wir hoffen, diese aktuelle Folge von Mörtel und Moneten hat dir gefallen. Lass doch einfach ein Abo da, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Es gibt immer dienstags frisch von uns auf die Ohren. Hast du Lust, einmal bei uns im Studio Gast zu sein oder du hast spannende Fragen, die du gerne stellen möchtest? Dann schau in die Shownotes, da findest du alle Angaben. Und wenn du es nicht aushalten kannst bis zum nächsten Dienstag, dann folge uns doch auch einfach auf Instagram. Mich findest du dort als Frau Windspiel und Markus findest du unter der Immoanwalt. Jetzt wünschen wir dir eine erfolgreiche Woche und bis nächsten Dienstag.